Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollten über die Gegenstände der Passion sprechen. Ich lese ein Wort aus Matthäus 26, da ist Jesus im Garten Gethsemane am grünen Donnerstag. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, der Zwölfe einer, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den Ältesten des Volks. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich freue mich richtig auf den Sommer. Aber nun wollen wir es gut sein lassen. Die höheren Schüler des sogenannten BK hier im Weiglerhaus, die lächeln oft über meinen Eifer, mit dem ich sie interessieren möchte für den zweiten Teil von Goethes Faust. Ich bin in Frankfurt groß geworden, einer Stadt, die neben anderen Schönheiten wimmelt, von Goethe-Erinnerungen. Und so bin ich schon früh als Sextaner beinahe draufgestoßen worden auf diese größte Tragödie in der deutschen Sprache, den Faust, der wie nichts anderes das Denken der gebildeten Welt in Deutschland geprägt hat. Jetzt erlauben Sie mir da ein Wort. Ich muss ein Momentchen bei dem Faust. 3 Minuten erlauben Sie vom Faust. Sehen Sie, Goethe hat die Gestalt dieses Dr. Faust nicht erfunden. Die fand er schon vor. Die gab es schon in alten Sagen und in Volksspielen, die so mit Marionetten oder auf Marktplätzen im Mittelalter aufgeführt wurden. Und es hat mich sehr bewegt, als ich in diesen Tagen auf eins von diesen alten Volksspielen stieß, die Goethe die Anregung zum Faust gegeben haben. Wird erzählt in den Lebenserinnerungen des Malers Wilhelm von Kügelten. In diesem alten Volksspiel aus dem Mittelalter, da beschwört der Dr. Faust böse Geister. Und dann erscheint unter den bösen Geistern auch ein kleiner Dämon, der den Namen Fitzliputzli hat. Und da fragt der Dr. Faust, der die Geister beschwört, diesen kleinen, zitternden Dämon, sag einmal, hast du gar nie Heimweh nach der ewigen Seligkeit? Und da antwortet dieser Teufel in dem alten Volksspiel aus dem Mittelalter, wenn eine Leiter von der Hölle in den Himmel hinaufführte und ihre Sprossen wären lauter scharfe Schermesser, ich würde sie sofort erklimmen und wenn ich in Stücke zerschnitten oben ankommen sollte. Ein erschütterndes Wort, ne? Ein ergreifendes Wort. Aber schön ist es, dass ich Ihnen predigen darf, dass es eine Leiter gibt, die jetzt von der Welt her, von unserer Welt, in den Himmel bis zum Herzen Gottes führt. Eine Leiter nicht aus scharfen Schermessern, sondern eine liebliche und köstliche und herrliche Leiter, die zu gehen Freude und Friede ist. Und diese Leiter ist Jesus, der Gekreuzigte. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt er. Jesus ist der Mittler zwischen uns und dem Vater, das könnten wir übersetzen als die Leiter, die von uns zum Herzen Gottes führt. Wer das begriffen hat, der versteht auch, dass wir gar nicht genug von Jesus und seinem Kreuz reden können. Und das wollen wir in dieser Passionszeit, die am nächsten Sonntag beginnt und die wir schon etwas früher begonnen haben, gründlich tun. Ich muss gestehen, dass wir uns ja im vorigen Jahr und dies Jahr einen etwas eigenartigen Weg gewählt haben, um in die Geheimnisse der Leidensgeschichte einzudringen. Wir haben uns vorgenommen, einmal über die toten Gegenstände zu sprechen, über den Spieß und über den Schwamm, mit dem Jesus getränkt wird, und die Würfel, mit denen die Kriegsknechte würfeln. Und nun möchte ich heute zu Ihnen sprechen über die Stangen. Die Stangen, mit denen die Häscher in den Garten Gethsemane hineinkamen, als sie in der Nacht zum Karfreitag Jesus fangen wollten. Diese Stangen sind ein interessantes Kapitel. Wir überschreiben den Text und die Predigt, die Stangen der Kriegsknechte. Ich möchte drei Dinge dazu sagen. Das erste ist eine Frage. Waren das überhaupt Stangen? Sehen Sie, hier heißt es im Text, und als er noch redete, wissen Sie, mit Petrus, der eingeschlafen war, siehe, da kam Judas, der Zwölfe, einer, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen. Da waren also offenbar zweierlei Typen da erschienen. Zweierlei Typen da erschienen. Alles gut, alles gut. Die mit Schwertern, nehme ich an, also mit Säbeln würden wir sagen, das waren Leute, richtige Soldaten, nicht? Also vielleicht römische Kriegsknechte, die dem hohen Priester für diese Aktion zur Verfügung gestellt worden waren. Und die mit den Stangen, das waren zusammengerufene Knechte, wie ein Portier und Hausknecht und was weiß ich alles, aus dem Palast des hohen Priesters. Die trugen also Stangen. Nun sagen Sie mir in aller Welt, was waren das für Stangen? Ich kenne Bohnenstangen, ich kenne Gardinenstangen, gibt es sonst noch Stangen? Aber die werden doch kaum Bohnen- oder Gardinenstangen mit sich geführt haben. Was waren das für Stangen? Sehen Sie, ich habe jemanden, der auch die Bibel liest, gefragt, hören Sie mal, was meinen Sie mit den Schwertern, das ist klar, aber was waren das für Stangen? Und da bekam ich die Antwort, das waren natürlich Spieße. Hatte man ja früher so einen Spieß, nicht? So sage ich, das waren Spieße. Da verstehe ich bloß eins nicht. Warum steht hier nicht Spieße? Warum steht denn hier nicht Spieße, wenn es Spieße war? Nun sehen Sie, dann habe ich in den griechischen Text hineingeschaut. Sie wissen, dass ich zu meiner Schande nicht Englisch gelernt habe und darüber lachen meine Boys auch immer. Ich werde viel ausgelacht. Aber dafür kann ich Griechisch. Ich habe also einen griechischen Text nachgesehen und da steht ein merkwürdiges Wort. Da steht, sie kam mit Schwertern und mit Xylos. Also ich muss sie jetzt mit Griechisch behelligen, es geht nicht anders. Xylos steht da. Und Xylos, das bedeutet Holz. Holz. Es gibt ein Xylophon. Wissen Sie, das ist so ein Musikapparat, was ist so hölzern, nicht? Xylos, da kommt das Wort drin, Xylophon. Mit Holz. Diese Piraten da, diese Knechte, dieser wirre Haufe, der diese kleine Kompanie der Römer begleitete, die kamen also mit Hölzern angerannt. Wir würden sagen, mit Knüppeln. Das war eine richtige Knüppelgarde. Eine Knüppelgarde. So übersetzen nun auch viele moderne Ausleger, also so moderne Bibelübersetzungen, sie kam mit Schwertern und mit Knüppeln. Nicht Gummiknüppel, das sind schon ganz zivilisierte, fortschrittliche Knüppel, nicht wahr? Sondern ganz gewöhnliche Holzknüppel, Xylos. Wir wachsen in der Kultur, nicht? Wir kommen vom Holzknüppel zum Gummiknüppel. Lieben Freunde, eigentlich eine erschütternde Sache. Eine erschütternde Sache. Der lebendige Gott, dessen Zorn entbrennt über die Sünde der Welt, dem bricht er das Herz vor Erbarmen über die Menschenkinder und dann sendet er seinen eingeborenen Sohn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und der Mensch antwortet mit Knüppeln. Nicht mal mit Auseinandersetzung oder mit der Darlegung, dass er ja kein Heiland brauche, was ja auch lächerlich wäre, wenn er es behaupten wollte, sondern er begegnet der Liebe Gottes mit Knüppeln. Blinde Herzen. Wenn Sie hier zwischen den Zeilen wieder eine erschütternde Dokumentation der Blindheit der Menschen. Aber nun bin ich mit dem Xylos noch nicht fertig. Sehen Sie, ich persönlich bin überzeugt, dass die Bibel Abgründe hat, die wir gar nie ganz ausloten. Und darum muss ich Sie noch ein wenig aufhalten mit dem Xylos. Ich hoffe, es kann es deutlich machen, dass es jetzt für nachdenkliche Freunde des Wortes Gottes. Sehen Sie dieses Xylos, was Luther mit Stangen übersetzt. Das ist ein Wort, das im Homer ein paar Mal vorkommt und dann in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments an zwei entscheidenden Stellen. Und an den beiden Stellen wird deutlich, dass das Wort Xylos viel mehr bedeutet als Knüppel. Dieses Wort Xylos kommt vor, gleich im Anfang der Bibel, wo erzählt wird, wie Adam und Eva gegen den Willen Gottes vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Sie kennen die Geschichte nicht. Da steht Xylos vom Holz der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also Xylos heißt auch Baum. Und indem dieses Wort, es gibt auch ein griechisches Wort für Knüppel, in dem Xylos hier steht, bin ich überzeugt, wir sollen hingewiesen werden auf die Stelle da, wo das Wort noch einmal steht, vom Baum der Sünde, an dem Adam und Eva für alle ihre Nachkommen den Tod aßen. Und indem dieses Wort hier steht, will der Text gleichsam sagen, als die Kerle im Garten Gethsemane gegen Jesus aufmarschierten, da trugen sie, dass ich so sage, Knüppel vom Baum der Sünde. Sie waren solidarisch mit Adam, der sagte, ich will meine Lust. Was geht mich Gottes Gebot an? Sie waren solidarisch mit jenem Baum, an dem doch die Sünde und Tod zum ersten Mal entstanden. Mit diesen Knüppeln bewaffnet, kamen sie gegen den Sohn Gottes gezogen. Sie beweisen mit ihren Knüppeln, dass der Mensch seit Adam vom Baum der Sünde nicht loskommt. Und wenn wir ja eine feine Versammlung sind, dann sind wir alle miteinander Leute, in deren Leben es schauerlich klar geworden ist schon, dass wir vom Baum der Sünde nicht loskommen. Jeder Gottesdienst eine große Sünderversammlung. Und dann kommt das Wort Xylos noch einmal vor, an einer zweiten bedeutsamen Stelle in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Und an dieser anderen Stelle, es hat viele Bedeutungen, heißt das Wort Xylos, also Holz, Baum. An dieser anderen Stelle heißt es Pfahl, Galgenkreuz. Das ist die Geschichte, wie Israel in der Wüste unter Gottes Zorn kommt. Und da kommen feurige Schlangen ins Lager. Und da sagt Gott zu Moses, richte ein Kreuz auf. Und hänge eine eherne Schlange dran. Und wer sie ansieht, soll leben. Und wenn er tödlich verwundet ist, soll leben. Da steht das Wort Xylos, das Kreuz. Das Heilszeichen. Und nun bitte, Sie könnten also glatt die Stelle übersetzen. Es kam eine große Schar mit Schwertern und mit Kreuzen. Um mit Kreuz. Kann ich ebenso gut übersetzen. Ich bin überzeugt, dass der Schreiber vom Heiligen Geist getrieben das im Auge hat. Diese rohen Kriegsknechte, sie kommen mit dem Kreuz. Was soll das heißen? Hier kann ich nur tasten. Wir könnten sagen, sie wollen den Heiland jetzt ans Kreuz bringen. Sie bringen das Kreuz gleichsam schon her mit dem Xylos da. Aber ich möchte es noch tiefer verstehen. Diese rohen, wilden Männer, die so blind sind, dass der Offenbarung Gottes mit dem Knüppel entgegengehen, die vom schrecklichen Baum der Sünde nicht loskommen, die haben in ihrem Herzen doch ein dumpfes, unendliches Verlangen nach dem anderen Baum, nach dem Kreuze, nach dem Baum des Heils, von dem Freiheit und Frieden und Leben kommt. Meine Freunde, diese Männer im Garten Gethsemane, die stellen ja den Menschen dar, wie er zu allen Zeiten ist. Der Mensch hat sich nicht sehr verändert. Diese Männer stellen den Menschen dar, wie wir sind und wie alle Menschen sind. Blind von Natur für Gottes Offenbarung. Gebunden, verkuppelt mit dem Baum der Sünde aus dem Paradies, von dem wir nicht loskommen, von dem wir gewissermaßen immer das Holz mit uns tragen. Und davon bin ich überzeugt bei allen Menschen. Im Herzen ganz unten ein unendliches Schreien. O Heiland, reiß den Himmel auf. Herab, herauf vom Himmel auf. Sohn Gottes, komm und stirb für uns und bezahl für uns und erlöse uns und mach uns frei. Wenn ich über der Welt nur den Gabelasgeschrei hören könnte, dann würde ich heute aufhören, Pfarrer zu sein, weil ich nicht mehr könnte ernst nehmen, diese Menschheit. Aber hinter all dem steht der große, große Schrei. Wir sind so elend, so Gefangene des Teufels und des Todes. Der Tod kommt und das Leben ist zu kurz. Oh, wenn ein Heiland käme, der uns frei machte. Und er ist gekommen. Aber nun habe ich mich durch das Wort Xylos ein wenig weit führen lassen. Und wenn einer hier ist, der sagt, Pastor Busch, hast eine Menge reingetragen, sage ich, ich glaub's nicht. Das Wort Xylos hat eine merkwürdige Bedeutung im Neuen Testament hier. Aber wir wollen zurückkehren in den Garten Gethsemane. Da stehen nun die wilden Kerle. Oh, sie ahnen gar nicht, was mit ihnen los ist. Da stehen sie mit ihren Knüppeln und ihnen gegenüber steht der Sohn Gottes. Damit bin ich beim Zweiten. Hier begegnen sich wieder die beiden Welten. Ich möchte einen zweiten Teil überschreiben. Zwei Welten stehen sich gegenüber. Sehen wir die beiden Welten wieder an. Also, zweiter Teil, nicht? Das erste war jetzt ein bisschen schwer, da kam vielleicht mancher nicht ganz mit, der gestern Abend spät ins Bett kam. Aber jetzt den zweiten Teil. Zwei Welten stehen sich gegenüber. Auf der einen Seite die Knüppelkerle. Meine Freunde, das ist unsere Welt. Das ist unsere Welt. Seht diese Männer mit den Knüppeln an. Die alten Maler im Mittelalter, die oft das gemalt haben, die haben diesen Männern mit den Knüppeln furchtbar abstoßende Gesichter gemalt. So Altdorfer und Dürer, da haben die richtig Affengesichter und so, nicht? Dass man kapiert, dass das rohe Burschen sind. Ich meine, die Maler hätten viel besser diesen Kerlen unsere Gesichter gegeben. Denn das ist ja unsere Welt, unsere Knüppelwelt, wo man sich brutal durchsetzt, wo das stärkste Recht hat, wo die Gewalt regiert. Oder ist das nicht so? Als ich nun junger Bursche war und Soldat war, da war ich bei der 8. Rie. Da hat es mich doll gepackt, dass auf unseren Kanonen eingegossen stand, Ultima Ratio Regis. Damals hat man noch einen König. Das heißt, die letzte Vernunft, der letzte Gedanke, das letzte Mittel des Königs. Das ist Bum, Bum, Kanon, nicht? Sehen Sie, da sah ich die Knüppel. Das letzte Wort der Welt heißt Gewalt. Nun, wir sind ja weitergekommen, sage ich nicht. Aus diesen armseligen Kanönchen sind Raketen und Wasserstoffbomben geworden. Das sind die modernen Knüppel, mit denen die Welt sich drohend gegenübersteht. Eine Welt ohne Gott und gegen Gott. Aber wir wollen vom Persönlichen reden. Reden wir persönlich. Lieben Freunde, ich sage, wir sind zivilisiert. Ich sehe bei Ihnen allen keine Knüppel, höchst zierliche Damenschirme von Schüffler nicht, aber wir haben doch die Knüppel. Wir machen es heute subtiler. Wie können wir einen Menschen fertig machen durch unsere üble Nachrede? Das ist ein Mensch, der einen gewissen Einfluss hat oder uns gelobt wird. Und dann sagen wir nur so ein paar Sätze dagegen. Knüppel. Wie kriegen wir es hin, andere an die Wand zu drücken und uns nach vorne zu spielen? Oh, lieben Freunde, wir haben raffinierte Methoden gefunden, uns brutal durchzusetzen und das Ich durchzubringen. Es ist eine furchtbare Welt, die hier dargestellt wird. Unsere Welt, die Welt der Gewalt und der Knüppel. Und gegenüber steht Jesus. Mit ihm ist das herrliche Reich Gottes in die Welt hereingebrochen. Das Reich Gottes. Und da ist alles völlig anders. Willig lässt der Herr Jesus sich binden. Er will sterben. Er will sterben, auch für diese Knüppelkerne. Auch für diese Knüppelkerne. Er hat sie lieb. Ist unfassbar. Diese geistlosen Typen, die zusammengerufen wurden, um ihn zu fangen und irgendwo einen Knüppel mitnehmen. Und Jesus will sie loskaufen, will ihre unendliche Schuld bezahlen. Er hat sie lieb. Sehen Sie, dass die Welt des Reiches Gottes, Leidensbereitschaft und Liebe. Man ist bereit zum Leiden. Man will sich nicht durchsetzen, man ist bereit zum Leiden. Und man hat Liebe. Merkwürdige Welt. Bruder, wird uns ja vom Garten Gethsemane so einiges erzählt. Es war diese fantastische Szene, wie der Petrus mit Schwert reinhaut und einen verwundet. Und ehe Jesus sich binden lässt, das ist ja eine Szene, nicht? Beugt er sich nur herab und heilt diesen Mann. Das müssen die Kerle empfunden haben, dem Augenblick. Und dann ist eine zweite Szene, wie die Jünger erschrecken und Angst kriegen und Jesus vor sie tritt und den Häschern sagt, sucht ihr mich, dann lasst diese gehen. Wie eine Gnucke ihre Küchlein schützt, so schütze seine Jünger. In dem Augenblick, wo der erste Schritt ins Leiden getan wird, denkt er an seine Jünger. Sehen Sie Jesus nur mein Gethsemane an, dann verstehen Sie den Vers, Liebe, lauter Liebe ist, die mich umfängt. Ach, und eine Liebe, wie kein Mensch es denkt. Es gibt in der Welt keinen anderen Trost als diese Liebe des Sohnes Gottes. Unser Leben ist so maßlos ungetröstet und so maßlos verzweifelt ohne diese Liebe Jesu. Und so unendlich reich. Ach, und eine Liebe, wie kein Mensch es denkt. Lieben Freunde, lockt uns diese Welt des Reiches Gottes? Möchten wir von Jesus geliebt werden und in den Bannkreis seiner Erlösung kommen? Ja, hören Sie. Dann müssen wir aber auf seine Seite treten. Zwei Welten. Die Knüppelkerle und Jesus. Auf einer Seite stehen wir. Wollen wir die Liebe Jesu, dann müssen wir den Schritt tun auf seine Seite. Das heißt aber auch, meine Freunde, das heißt, dass wir unsere eigenen Knüppel wegwerfen und Menschen der Liebe werden wollen. Wir haben alle noch so heimliche Knüppel, so Feindschaft und Hass und Streit und Krach und durchsetzen wollen. Wenn ich mit Jesus halten will, dann werfe ich meine Knüppel weg und gehe mit dem Heiland. Dann will Jesus mit seiner Leidensbereitschaft und seiner großen Liebe in mir wohnen. Das gibt eine neue Menschheit. Meine Freunde, es gibt im Neuen Testament, im 1. Korintherbrief, eine Stelle, die mich immer tief bewegt hat, weil so ein Augenblick da aufblitzt, was das heißt, auf der Seite Jesu stehen. Und wenn jetzt einer hier sitzt, der bisher gar nichts verstanden hat von den großen Dingen, der höre ich jetzt gut zu. Da war in der Gemeinde in Korinth Krach. Wo ist kein Krach? Nicht? Wo ist kein Krach? Es tröst mich, in der Bibel auch erzählt wird, dass in der Gemeinde Korinth Krach war. Ich weiß nicht warum, aber sie hatten Krach. Da gingen sie schließlich vor Gericht miteinander. Gute evangelische Christen vor Gericht miteinander. Und da schreibt Paulus, das ist Sünde. Er hört förmlich, ja, aber, da fährt er sofort. Warum? Und da weist er förmlich auf Jesus, der sich binden lässt und ans Kreuz geht. Warum lasst ihr euch nicht viel lieber übervorteilen? Warum lasst ihr euch nicht viel lieber Unrecht tun? Das verschlägt einen Atem, ne? Das ist die Welt des Reiches Gottes. Sehen wir zu, auf welcher Seite wir stehen. Ich muss noch kurz ein drittes sagen. Den dritten Teil möchte ich überschreiben. Bin gleich fertig, ja. Den dritten Teil möchte ich sehen, wie die Stangen auf einmal eine Bedeutung bekommen, nicht? Den dritten Teil möchte ich überschreiben, die unnützen Stangen oder Knüppel oder nennen Sie es jetzt, wie Sie wollen, Hölzer. Ich habe das so vorgestellt, wie da abends im Palast des Hohen Priesters gebrüllt wurde, alle zusammenkommen, alle Männer. Und dann kamen sie zusammen, kleine Diener und ganz grobe Hausknechte, alle waren sie da. Und da wird ihnen gesagt, hört mal, ihr sollt die römischen Soldaten begleiten, ihr sollt Jesus verhaften. Das ist gar nicht einfach, er hat viel Anhänger. Und er hat eine merkwürdige Macht. Passt auf, dass es gut geht. Und da haben sie sich umgeschaut. Und der eine holt vom Holzstoß, wo so Brennholz war, damals gab es noch keinen Koks, oder sogar nahen zu bestehen, holt sich da irgend so einen großen Prügel raus, nicht? Und der andere schneidet sich unterwegs von einem Baum eher einen mächtigen Ast ab. Und so kommen sie und wollen Jesus kriegen. Und dann stehen sie im Garten Gethsemane und Jesus sagt, ihr habt ja meine Hände, ihr könnt mich binden. Er ist ja bereit zum Leiden. Da müssen die sich doch mit ihren Prügeln und Knüppeln furchtbar albern vorgekommen sein. Meinen Sie nicht? Wie die auf einmal wegsanken. Die braucht man gar nicht. Die braucht man ja gar nicht. Ich glaube, die kamen sich, wenn sie überhaupt ein Gefühl hatten, furchtbar dämlich vor in dem Augenblick. Das heißt, wenn es auf den Petrus angekommen wäre, hätten sie es gebraucht. Der zog gleich sein Säbel und wenn es nach dem gegangen wäre, wären die Prügel mächtig in Aktion getreten. Aber es ging nicht nach Petrus, sondern es ging nach Jesus. Und da waren die Prügel und die Knüppel überflüssig. Und da wird auf einmal deutlich, wie Jesus heraustritt als der Friedefürst. So wird er in der Bibel genannt. Friedefürst. Und so kenne ich ihn. Jesus, der Friedefürst. Er ist unser Friede. Er wird wiederkommen in Wolken des Himmels und ein Reich aufrichten. Und es wird ein Friedensreich sein. Ohne alle menschliche Machination dazu. Und jetzt schon fängt er an. Als Jesus mich beschlagnahmte, da machte er als erstes Frieden zwischen Gott und mir. Er tat alles weg, was zwischen Gott und mir stand, alle Schuld und Sünde, dass ich sagen konnte, Frieden mit Gott. durch Vergebung der Sünde, die Jesus vergeben hat, gebüßt hat, getragen hat, bezahlt hat. Und dann schenkt er mir Frieden ins Herz. Wo Friedelosigkeit war, da kehrte Friede ein. Friede wie ein Strom, sagt die Bibel mal. Und wo Jesus in eine Familie kommt, da gibt's Frieden. Ich bin so erschüttert, wie überall Krach ist. Überall. Du kannst nicht mehr hören, die Kräche. Nicht mehr hören kann man die Kräche im Großen und Kleinen. Wo Jesus hinkommt, ist Friede. Der Welt ist nicht zu helfen, es sei denn, dass sie endlich Jesus annimmt. Weil die Welt es nicht tut, dann nehmen sie ihn bitte an und ihr Haus kommt der Friedefürst. In Familien kommt Friede, zwischen Alt und Jung kommt Friede. Wo Jesus ist Friede. Ich muss schließen mit einem Satz, den ich Ihnen einprägen möchte. Schön ist es nicht dort, wo der Mensch sich durchgesetzt hat, sondern schön ist es, wo Jesus seinen Frieden hingebracht hat. Da ist es schön. Und wie sehen wir uns nach Schönheit? Wir wollen beten. Herr, unser Heiland, wir danken dir, dass du gekommen bist und bringst alles das, was unser Herz sich ersehnt, Erlösung und Vergebung der Sünden und Frieden. Hilf uns, den Schritt auf deine Seite entschlossen zu tun. Amen.